Ja, also zuerst allen jetzt einen ganz gesegneten, schönen Tag im göttlichen Willen. Nach unserem Gebet ist unser Herz geöffnet und wir wollen uns jetzt einfach vom göttlichen Willen führen lassen. Nach der Einführung von gestern Abend und die wunderbare Präsentation von unserer lieben Christa, gebe ich als erstes eine Übersicht, worüber ich in diesem Vortrag sprechen möchte. Als erstes werde ich auf die Vision eingehen, als die Mutter Gottes sich den Kindern vorstellt und die einzelnen Elemente von den Schriften Luisas her auf ihre Bedeutung betrachten, den Rosenregen, die Rosenkrone der Mutter Gottes und die Gnadenquelle. Als zweites betrachten wir, ob der Titel der Mutter Gottes, unter dem sie sich in Herolzbach vorgestellt hat, sich von den Schriften Luisas her tiefer verstehen lässt. Ich bin die Rosenkönigin. Und mit diesem Text möchte ich jetzt beginnen. Am 9. Juni 1950, am Fest Maria, Mutter der göttlichen Gnade, offenbart die Mutter Gottes ihren Erscheinungstitel, unter dem sie in Herolzbach verehrt werden will. Schon im Monat Mai dürfen die Kinder sehen, wie mystische Rosen vom Himmel fallen. Es waren sichtbare Rosen, wie wir sie kennen, aber sie fielen vom Himmel, sichtbar für die Sehenkinder. Die Mutter Gottes zeigt sich mit dem Jesuskind über dem Birkenwald. Sie schweben zum Apfelbaum und nach der mystischen Kommunion weiter zum Podium. Dort kündigt die Mutter Gottes an, es wird jetzt Rosen regnen und ein Korb wird niederschweben. Sammelt die Rosen in den Korb. Die Rosen fallen herunter bis zum Birkenwald. Die Kinder sammeln die Rosen auf und geben sie in den Korb und der volle Korb hebt sich zum Himmel empor, wo für einen Augenblick die heiligste Dreifaltigkeit erscheint. Dann kehrt er sofort wieder leer zurück. Und auch am Abend regnen Rosen vom Himmel und fallen auf die Erde. Die Seermädchen und die vielen Pilger nehmen dabei einen wunderbaren Rosenduft wahr. Die Mädchen heben die Rosen auf und beschenken damit sogar die Begleiter und die umstehenden Pilger. Auch über der Gnadenquelle fällt ein unermesslicher Rosenregen. Der ganze Platz ist fußtief mit roten, weißen, goldenen und rosaroten Rosen bedeckt. Die Rosen, die herunterfallen, sind Gnaden, sagt die Mutter Gottes, auch hier in Herolzbach. Die Gebetsstätte war damals übervoll mit Pilgern. Dann nach 19.30 Uhr verkündete die Mutter Gottes feierlich ihren neuen Erscheinungstitel. Sie sagt, ich bin die Königin der Rosen, ich bin die Rosenkönigin. Währenddessen schwebte ihre goldene Krone empor und vom Himmel kommt eine Rosenkrone herab, die sich langsam auf ihr Haupt niederlässt. Sie leuchtet wunderbar in rosaroten, goldenen und roten Farben. Die Mutter Gottes erlaubt den Kindern erneut, sie zu berühren. Und dabei dürfen sie erstmal auch die Rosenkrone auf ihrem Haupt berühren. Wenn wir nun diese Ereignisse betrachten, fragen wir uns, was dieser Titel zu bedeuten hat. Warum wählt die Mutter Gottes gerade diesen Titel? Wofür stehen die Rosen? Wir haben den Eindruck, dass die Rosen nicht allein für die Gnade stehen, die hier geschenkt werden, sondern dass sie noch andere Dinge symbolisieren. Der Herr hat der Mutter Gottes in Luisas Schriften den höchsten Titel Königin des göttlichen Willens gegeben. Das betont Jesus immer wieder in ihren Schriften. Da es nur eine Mutter Gottes gibt, zeigen ihre verschiedenen Titel an, den bekannten Erscheinungsorten, die besondere Sendungen auf, die Maria gegenüber ihren Kindern ausübt. Also in jedem Erscheinungsort zeigt sie ihre besondere Sendungen auf. An anderen Erscheinungen zum Beispiel nennt sie sich Königin des Friedens, Königin des Rosenkranzes oder Königin der Liebe, Mutter der Armen, Frau aller Völker, ich bin die unbefleckte Empfängnis, Königin des Weltalls und so weiter. Alle ihre Sendungen aber sind dem besonderen Titel Königin des göttlichen Willens untergeordnet. Da der göttliche Wille das Größte, das Höchste, das Erhabenste ist, der alles umfasst, alles in sich einschließt und alles in seinem göttlichen Willen enthält. Es gibt nichts, was außerhalb des göttlichen Willens existiert. Der Herr erklärt Luisa, dass alle Eigenschaften und Gnadenvorzüge der Mutter Gottes allein aus ihrer vollkommenen Einheit mit dem göttlichen Willen hervorgehen. Jetzt, nach so vielen Jahrzehnten, wo die Erscheinungen hier aufgehört haben, habe ich im Gebet die Mutter Gottes gefragt: Was hat der Titel Rosenkönigin mit dem Titel Königin des göttlichen Willens zu tun? Als ich diese Frage überlegte, stieß ich auf eine Betrachtung in Luisas Schriften, die uns eine aufschlussreiche Erklärung zu unserer Frage geben könnte. Gehen wir jetzt zunächst auf das Symbol der Rosen ein. Die Rosen symbolisieren, wie wir sehen werden, die Seelen, die Gnaden und die Mutter Gottes selbst. Im Band 5, im Eintrag vom 2. Oktober 1903, vergleicht Jesus die Seelen mit Rosensträuchern. Luisa schreibt: Als ich in meinem gewöhnlichen Zustand und ganz traurig und betrübt war und beinahe dumpf wegen der Entbehrung meines anbetungswürdigen Jesus und nicht wusste, wo ich war, in der Hölle oder auf Erden, sah ich ihn nur kaum wie einen Blitz, der entfloh. Er sagte: Wer auf dem Weg der Tugenden ist, ist in meinem eigenen Leben. Und wer auf dem Weg der Laster geht, steht im Widerspruch zu mir. Danach verschwand er. Ein wenig später fügte er in einem weiteren Blitz hinzu: Meine Inkarnation pfropfte die Menschheit der Gottheit auf. Und wenn jemand versucht, mit mir in meinem Willen vereint zu bleiben, mit seinen Werken und mit seinem Herzen und versucht, sein Leben meinem Niveau entsprechend zu führen, dann kann man sagen, dass er in meinem eigenen Leben wächst. Er gibt der Aufpfropfung, die ich gemacht habe, die Entwicklung. Er fügt dem Baum meiner Menschheit weitere Zweige hinzu. Wenn er sich aber nicht mit mir vereint und nicht in mir wächst, gibt er der Aufpropfung keine Entwicklung. Vielmehr geht die Aufpropfung verloren, sie wird aufgelöst, denn jemand, der nicht mit mir ist, kann kein Leben haben. Und er verschwand wieder. Danach fand ich mich außerhalb meines Körpers in einem Garten, wo es mehrere Rosenbüsche gab. Manche blühten schön, in der richtigen Proportion, beinahe halb geschlossen. Andere fallen alle Blätter herab, so dass eine kleine Bewegung genügte, sie völlig leer zu machen, so dass nur der Stiel der Rose zurückblieb, nackt. Ein junger Mann, von dem ich nicht weiß, wer er war, sagte zu mir: Die ersten Rosen sind die innerlichen Seelen, die in ihrem Inneren wirken. Diese werden von den Rosen symbolisiert, die ihre Blätter nach innen wenden und eine Schönheit, Frische und Festigkeit hinzufügen, ohne Angst, dass einige Blätter zu Boden fallen könnten. Die äußeren Blätter symbolisieren das Blühen der innerlichen Seele nach außen. Diese Seelen empfangen das Leben aus ihrem Inneren. Ihre Werken duften von heiliger Liebe und sie treffen beinahe wie Licht das Auge Gottes und ihres Nächsten. Die zweiten Rosenbüsche sind die äußerlichen Seelen. Das wenige Gute, das sie tun, ist ganz äußerlich und wird von allen gesehen. Da es kein inneres Blühen gibt, kann es keine Absicht für Gott und seine Liebe allein geben. Und weil das fehlt, können die Blätter, das sind die Tugenden, nicht gut festsitzen. Wenn daher das Licht des Stolzes kommt, lässt er die Blätter herunterfallen. Wenn der Hauch der Befriedigung kommt, der Selbstliebe, der Wertschätzung durch andere, der Widersprüche, der Abtötung kommt, berühren sie die Rose kaum und die Blätter fallen auf die Erde. Arme Rose, so bleibt sie immer nackt, ohne Blätter, nur mit Dornen, die ihr Gewissen stechen. Danach fand ich mich in mir selbst. Jesus unterscheidet in dieser Textstelle zwei Arten von Rosenbüschen, die innerlichen und die äußerlichen Seelen. Aus seinem Vergleich wird deutlich, dass es bei den Rosen nicht nur um Gnaden geht, sondern vielmehr um Seelen. Die Rosen können als Frucht seiner Gnaden angesehen werden, die in den Seelen wirkt. Er vergleicht die Seelen mit Rosensträuchern. Wenn sie mit dem Leben Jesu verbunden bleibt, bringt sie sehr schöne Rosen hervor. Hängt sie sich an die irdischen Befriedigungen, lebt sie aus ihren eigenen Wünschen, werden die Gnaden wirkungslos, die Blätter und Blüten fallen ab. Was bedeuten diese Worte Jesu, wenn wir die Mutter Gottes als Rosenkönigin betrachten? Ich versuche eine Deutung. Wenn wir dieses Gleichnis auf die Mutter Gottes anwenden, ist sie das Vorbild der innerlichen Seelen. Es gibt keine Seele, die so sehr mit Jesus verbunden ist wie die Mutter Gottes. Der Titel Königin des göttlichen Willens ergibt sich aus der Tatsache, dass in der Mutter Jesu der gleiche göttliche Wille herrschte wie in ihrem göttlichen Sohn. Ihr unbeflecktes Herz und das Herz Jesu bildeten im göttlichen Willen eine Einheit. Betrachten wir sie als Beispiel für die innerlichen Seelen, So gehen aus ihr die schönsten Rosen hervor. Die Seelen, die mit ihr verbunden sind, bringen ebenfalls die schönsten Rosen hervor. Das heißt, wir empfangen aus ihrem Herzen, aus dem Herzen der Rosenkönigin, alle Gnaden, die uns umwandeln und in jene Rosenbüsche, die Jesus als Beispiel für die innerlichen Seelen anführt. Also, die ersten Rosenbüsche sind die innerlichen Seelen. Sie symbolisieren die Kinder der Rosenkönigin, da sie wie ihre Mutter ganz aus dem göttlichen Willen leben. Als Rosenkönigin besitzt sie die göttlichen Tugenden, die aus dem göttlichen Willen hervorgehen und dies ihren Kindern, den innerlichen Seelen, vermittelt. Denn, wie wir gehört haben, wer mit Jesus vereint ist, wächst in seinem eigenen Leben. Wir sehen, als die Rosenkönigin führt sie uns zu Jesus. Als die Rosenkönigin führt sie uns zu Jesus. Und als die Königin des göttlichen Willens in sein innergöttliches Leben, denn ihre Seele besaß den göttlichen Willen als Quelle des göttlichen Lebens. Die ersten Rosenbüsche sind die innerlichen Seelen, das heißt, die Rosen stehen für das innergöttliche Leben und die Seele wächst im eigenen Leben Jesu. Und darum sagt Jesus, wer auf dem Weg der Tugenden ist, ist in meinem eigenen Leben. Jesus sagt, ich zitiere das nochmal, die ersten Rosen sind die innerlichen Seelen, die in ihrem Inneren wirken. Diese werden von den Rosen symbolisiert, die ihre Blätter nach innen wenden und eine Schönheit, Frische und Festigkeit hinzufügen, ohne Angst, dass einige Blätter zu Boden fallen könnten. Die äußeren Blätter symbolisieren das Blühen der innerlichen Seelen nach außen. Diese Seelen empfangen das Leben aus ihrem Inneren. Ihre Werke duften von heiliger Liebe und sie treffen beinahe wie Licht das Auge Gottes und ihres Nächsten. Hier können wir genau erkennen, von welchen Seelen Jesus spricht. Es sind die Kinder, die im göttlichen Willen leben. Dann aber erklärt Jesus weiter, wer auf dem Weg der Laster geht, steht im Widerspruch zu mir. Das sind die zweiten Rosenbüsche. Jesus sagt, die zweiten Rosenbüsche sind die äußerlichen Seelen. Das Wenige, das sie tun, ist ganz äußerlich und wird von allen gesehen. Da es kein inneres Blühen gibt, kann es keine Absicht für Gott und seine Liebe allein geben. Und weil das fehlt, können die Blätter, das sind die Tugenden, nicht gut festsitzen. Wenn daher das Licht des Stolzes kommt, lässt er die Blätter herunterfallen. Wenn der Hauch der Befriedigung kommt, der Selbstliebe, der Wiederwertschätzung durch andere, der Widersprüche, der Abtötung kommt, berühren sie die Rosen kaum und die Blätter fallen auf die Erde. Arme Rose! So bleibt sie immer nackt, ohne Blätter, nur mit Dornen, die ihr Gewissen stechen. Wenn wir uns daran erinnern, was Jesus im Buch des Himmels an vielen Stellen über die Übel des menschlichen Willens sagt, wird aus diesen Worten über die zweiten Rosensträuche deutlich, von welchen Seelen Jesus hier spricht. Es sind die Kinder, die im menschlichen Willen leben. Die Kinder, die im menschlichen Willen leben. Und ein besonderes Kennzeichen des menschlichen Willens ist seine Unbeständigkeit in den Tugenden und in allem Guten. Eine besondere Eigenschaft des göttlichen Willens ist hingegen seine Beständigkeit und Unwandelbarkeit im Guten. Also, die ersten Rosen symbolisieren die Kinder, die im göttlichen Willen leben. Allein der göttliche Wille verleiht der Seele, die in ihm lebt, Beständigkeit in allen Tugenden, da sie in der Quelle der göttlichen Heiligkeit lebt. Das sind die innerlichen Seelen. Die zweiten Rosen symbolisieren die Kinder, die aus ihrem menschlichen Willen leben. Das sind die äußerlichen Seelen. Selbst wenn sie nach dem göttlichen Willen zu leben versuchen, sind ihre Tugenden immer durch Eigenliebe gefährdet. So, und jetzt aus den Worten Jesu, von den ersten und zweiten Rosenbüschen, können wir den Titel der Gottesmutter als Rosenkönigin in einer viel tieferen Weise verstehen als bisher. Wenn die Mutter Gottes sagt, ich bin die Rosenkönigin, dann bedeutet das, alle ihre Kinder können sich als Kinder der Rosenkönigin verstehen. Als Kinder der Rosenkönigin sind sie gerufen, ihre Mutter ähnlich zu werden und aus dem gleichen göttlichen Willen zu leben wie sie. Aus den Lektionen der Mutter Gottes im Buch Die Jungfrau Maria im Reich des göttlichen Willens wissen wir, dass Maria als unsere Mutter und Königin für alle Rosenkinder die Verpflichtung übernimmt, für alles aufzukommen, was sie an Gnaden brauchen, um ihr ähnlich zu werden. Im Buch des Himmels lehrt uns Jesus, dass wir alle zugleich in der unbefleckten Empfängnis der Mutter Gottes in ihr empfangen worden sind. Auch in ihren Lektionen nimmt die Mutter Gottes diese Tatsache als Grund dafür, dass sie uns alle seit ihrer Empfängnis als ihre Kinder in ihrem mütterlichen Herzen erkannte. Sie erklärt Luisa, dass eine jede einzelne Seele ihr gegenwärtig war und sie für jede Seele eine besondere mütterliche Liebe empfand. Die Königin des göttlichen Willens zeigt uns in ihren Lektionen, wie sie als unsere Mutter im göttlichen Willen in der Einheit des Lichtes des höchsten göttlichen Wollens im innergöttlichen Leben lebte. Im innergöttlichen Leben lebte. Sie ist nicht nur als erste innerliche Seele unser Vorbild, sondern sie ist der Rosenstrauch, aus dem wir als ihre Rosen hervorgehen. Sie ist der Rosenstrauch, aus dem wir als ihre Rosen hervorgehen. Wir sind deshalb die Rosenkinder der Rosenkönigin, da sie ihr innerliches Leben in unserer Seele erneuern will. Wir beziehen ja alle Gnaden aus ihrem unbefleckten Herzen, um ein ähnlich fruchtbarer Rosenstrauch zu sein, wie sie selbst es ist. Denn sie will, dass wir sie in allem nachahmen. Das ist ihr sehnlichster Wunsch. Betrachten wir das innergöttliche Leben der Mutter Gottes in der Lektion vom siebten Tag. Sie sagt: Als ich das Reich des göttlichen Willens in Besitz nahm, waren seine Schritte in mir vollendet und sein ganzes vollständig und vollkommenes Leben begann in meiner Seele. O, in welch göttliche Höhen erhob mich der Allerhöchste! Überspringe. Ich überquerte die göttlichen Meere, als wären sie mein. Der himmlische Vater, der Sohn und der Heilige Geist seufzten danach, mich in ihre Arme zu schließen, um sich ihrer kleinen Tochter zu erfreuen. Und welch ein Glück empfanden sie, als ich sie liebte und ihre höchste Heiligkeit anbetete. Meine Liebe, mein Gebet und meine Anbetung gingen aus dem Innersten meiner Seele hervor, aus dem Zentrum des göttlichen Willens. Hier erkennen wir ganz deutlich, wie das ganze innerliche Leben unserer lieben Gottesmutter Maria aus dem Zentrum des göttlichen Willens hervorgeht. Und dieses innerliche Leben will sie in uns erneuern. Wir erinnern uns an das Gleichnis Jesu, das wir weiter oben gehört haben. Das Leben im menschlichen Willen symbolisiert die zweiten Rosen. Die Königin des göttlichen Willens spricht hier in ihren Lektionen ebenso wie Jesus von den traurigen Folgen und Übeln, wenn ihre Rosenkinder wieder in den menschlichen Willen zurückkehren. In ihrer Lektion vom dritten Tag sagt die Jungfrau Maria: Meine Tochter, höre jetzt deine Mama an. O, wie schmerzt es mein Herz, dich schwach zu sehen, arm und ohne wahre Herrschaft, um dich selbst in der Gewalt zu haben. Furcht, Zweifel, Besorgnisse beherrschen dich, all die elenden Lumpen deines menschlichen Willens. Weißt du warum? Weil in dir nicht das vollständige Leben des göttlichen Willens herrscht, der, indem er alle Übel des menschlichen Willens vertreibt, dich glücklich machen und dich mit allen Gütern, die er besitzt, ausfüllen würde. Ach, wenn du dich mit einem festen Entschluss entscheiden würdest, deinem Willen kein Leben mehr zu gewähren, würdest du alle Übel absterben fühlen und in dir wieder alle Güter in dir aufleben sehen. Dann wird dir alles zulächeln und der göttliche Wille wird auch in dir den dritten Schritt vollziehen und die ganze Schöpfung wird dich als Neuankömmling im Reich des göttlichen Willens feiern. Also, meine Tochter, sage mir, wirst du mich anhören? Gibst du mir dein Wort, dass du nie, nie mehr deinen Willen tun wirst? Wisse, wenn du dies tun wirst, werde ich dich nie verlassen. Ich werde über deine Seele wachen, dich in mein Licht einhüllen, damit du über alle Übel deines Willens Gewalt hast. Wenn wir also in unserem menschlichen Willen, dem göttlichen Willen, keinen Raum gewähren, so weisen wir die Güter zurück, die wir von Gott bei unserer Erschaffung empfangen haben. Über die Seelen, die sich von ihrem menschlichen Willen beherrschen lassen, sagt Jesus: Arme Rose, sie bleibt immer nackt, ohne Blätter, nur mit Dornen, die ihr Gewissen stechen. In den Schriften Luisas beklagt sich der Herr darüber, dass viele Gläubigen die Sakramente fruchtlos bleiben. Obwohl Priester und Gläubige häufig die Sakramente empfangen, stellt sich kein dauerhaftes Wachstum in den Tugenden ein. Sie gehen von den Sakramenten leicht zu Lasten und Leidenschaften über. Die Ursache ist ein Mangel an Einheit mit dem göttlichen Willen. So bringen auch viele Beichten keine wirkliche Umkehr, da die Seelen sich von den Neigungen ihres unbeständigen Willens führen lassen. Wahre und dauerhafte Umkehr geschieht in dem Maße, wie die Seelen mit dem göttlichen Willen vereint ist. Erst wenn die Seele in den göttlichen Willen eintritt und ihn in sich regieren lässt, bringt sie sich in Sicherheit. Im Reich der Erlösung ist die Seele immer noch den Gefahren des menschlichen Willens ausgesetzt. Ja, die aufgepfropften Zweige, von denen Jesus in der Betrachtung oben spricht, können sich nicht entfalten, weil sie nicht wirklich mit dem Stamm verbunden sind, der die Menschheit Jesu darstellt. Wir kennen das Gleichnis vom Weinstock und die Reben. Nun, wie gesagt, aus den Worten Jesu von den ersten und zweiten Rosenbüschen können wir den tieferen Sinn des Titels der Gottesmutter als Rosenkönigin jetzt besser verstehen. Wenn die Mutter Gottes sagt: Ich bin die Rosenkönigin, dann bedeutet das: Alle ihre Kinder können sich als Kinder der Rosenkönigin verstehen, wenn sie in das gleiche Leben eintreten, das ihre Mutter beseelte. Als Kinder der Rosenkönigin sind sie gerufen, ihre Mutter in allem ähnlich zu werden. Fassen wir zusammen. Die ersten Rosen im Gleichnis Jesu symbolisieren die Kinder, die im göttlichen Willen leben. Das sind die innerlichen Seelen, die wie Maria ganz in der Einheit des göttlichen Willens, der allerheiligsten Dreifaltigkeit, leben. Die zweiten Rosen symbolisieren die Kinder, die aus ihrem menschlichen Willen leben. Dadurch haben sie den göttlichen Willen als Quelle ihres Lebens verloren. Das sind die äußerlichen Seelen, weil sie ihr Leben in den Dingen dieser Welt und in sich suchen. Das sind Wahrheiten, die uns in die Tiefe führen und uns die Bedeutung des Titels Rosenkönigin mehr und mehr verstehen lassen. Gehen wir einen Schritt weiter zur Betrachtung die Rosen als Gnaden. Die Rosen als Gnaden. Auf dem Hintergrund zur Betrachtung die Rosen als Gnaden. Ja, ich formuliere es vielleicht noch etwas anders. Auf dem Hintergrund der Wahrheiten des göttlichen Willens im Buch des Himmels sind mir weitere Gedanken gekommen um die Bedeutung des Titels Rosenkönigin. Ich möchte hier gerne zwei weitere Aspekte hervorheben, die im Zusammenhang der Erscheinungen von den Seherkindern erwähnt wurden. Die Mutter Gottes als erstes sagt sie in Heroldsbach zu den Kindern, die Rosen, die herunterfallen, sind Gnaden. Die Rosen, die herunterfallen, sind Gnaden. Des Weiteren sagte sie, es wird jetzt Rosen regnen und ein Korb wird herniederschweben. Sammelt die Rosen in den Korb. Die Rosen fielen herunter bis zum Birkenwald. Die Kinder sammeln die Rosen auf und gaben sie in den Korb, und der volle Korb hob sich zum Himmel empor, wo für einen Augenblick die heiligste Dreifaltigkeit erscheint. Dann kehrt er sofort wieder leer zurück. Leer zurück. Wir wollen uns das näher anschauen. Kommen wir zur ersten Aussage der Mutter Gottes. Die Rosen, die herunterfallen, sind Gnaden. In der lauritanischen Litanei rufen wir sie als die mystische Rose an, als die Gnadenvolle, die Gnadenvermittlerin, als die Gnadenverwalterin. Wie kommt die mystische Rose oder eben die Rosenkönigin zum Übermaß von göttlichen Gnaden? Was bedeutet überhaupt Gnaden? In Luisas Schriften erklärt Jesus Luisa, dass die Gnade nichts anderes ist als das verdoppelte Leben Gottes, das sich den Geschöpfen gibt. Das heißt, wenn seine liebe Mama ihm Liebe gab, Akte, Schritte, Worte, gab er ihr in jedem Grad von Gnaden ein göttliches Leben. Im Band 22 am 14. September 1927 sagt Jesus zu Luisa: Meine Tochter, in jedem Akt, den meine himmlische Mama für mich tat, die fortwährend waren, vergalt ich ihr mit einem Grad an Gnade. Denn ich lasse mich weder besiegen, noch von den Akten der Geschöpfe übertreffen. Wir sind die Untrennbaren, und deshalb, wenn meine liebe Mama mir Liebe gab, Akte, Schritte, Worte, gab ich ihr in jedem Grad von Gnade ein göttliches Leben. Denn die Gnade ist nichts anderes als das verdoppelte Leben Gottes, das sich den Geschöpfen gibt. Deshalb, welch großer Unterschied zwischen einem Akt, den das Geschöpf geben kann, und einem göttlichen Leben, das Gott bei jedem ihrer Akte gibt. Daher war die Königin des Himmels sehr reich an so vielen göttlichen Leben, die sie in jedem Augenblick empfing, und sie bediente sich ihrer, um ihren Sohn mit diesem göttlichen Leben das Geleit zu geben, ihn zu ehren, ihn zu lieben, ihren Jesus, ihr alles. Das heißt also, jeder Akt, den die Rosenkönigin im göttlichen Willen getan hat, zeigt in jedem Grad von Gnade ein göttliches Leben. Und Jesus erklärt Luisa, dass die Gnade das verdoppelte Leben Gottes ist. Dies ist ein völlig neues Verständnis von Gnade, das Jesus uns hier gibt. Jede Gnade verdoppelt das Leben Gottes in der Seele. Wenn die Seele im göttlichen Willen lebt, empfängt sie die Gnade nicht nur wie von außen, sondern sie trägt die Quelle der Gnaden, den göttlichen Willen, in ihrer Seele. Erinnern wir uns an die Worte Jesus im Johannesevangelium im Kapitel 4. Das lebendige Wasser wird in ihr zur Quelle, welche ins ewige Leben fließt. Wir wissen, dass die Mutter Gottes nie einen Akt aus ihrem menschlichen Willen getan hat. Sie ist also nie aus dem göttlichen Willen herausgetreten. Der göttliche Wille war ihr ganzes Leben, der unaufhörlich in ihr herrschte und regierte. Wir erinnern uns auch daran, dass Jesus Luisam darüber belehrte, dass der göttliche Wille die Quelle aller Gnaden ist. Dass der göttliche Wille die Quelle aller Gnaden ist. Und jetzt kommen wir schon näher heran. Die Seele, die im göttlichen Willen lebt, schöpft ständig aus dieser Quelle, die sie in sich selbst trägt. Wenn wir wirklich entschlossen unser Fiat geben, geben wir dem göttlichen Willen sein Leben in uns und er selbst ist die Quelle aller Gnaden. Geben wir dem göttlichen Willen sein Leben in uns und er selbst ist die Quelle aller Gnaden. Nun, wenn die Rosen Gnaden sind und der göttliche Wille die Quelle aller Gnaden ist, dann können wir beide nicht voneinander trennen. Wir sehen, dass die Königin der Rosen tatsächlich etwas mit dem göttlichen Willen zu tun hat. Unsere Betrachtungen helfen uns schrittweise, den Titel der Mutter Gottes, unter dem sie sich hier in Heroldsbach vorgestellt hat, in seine Beziehung zum göttlichen Willen tiefer zu verstehen. Kommen wir nun zum zweiten Punkt. Die Mutter Gottes sagt, es wird jetzt Rosen regnen und ein Korb wird herniederschweben. Sammelt die Rosen in den Korb. Die Rosen fallen herunter bis zum Birkenwald. Die Kinder sammeln die Rosen auf und geben sie in den Korb. Und der volle Korb hebt sich zum Himmel empor, wo für einen Augenblick die heiligste Dreifaltigkeit erscheint. Dann kehrt er sofort wieder leer zurück. Auch dieses Ereignis hat eine tiefere Bedeutung. Wenn wir es von den Schriften Luisas her betrachten, können wir es mit den Augen der Seele sehen. Als erstes geht mir zu Herzen, wie die Rosenkönigin vorgeht. Sie überschaut alles. Es deutet alles auf die heiligste Dreifaltigkeit hin. Sie kennt seinen göttlichen Plan und sie ist als Gnadenvermittlerin ganz zugegen, so wie wir sie als Vermittlerin bei der Hochzeit zu Kana kennen. Sie sprach damals zu den Dienern, alles, was er euch sagt, das tut. Auch in ihren Erscheinungen sagt die Mutter Gottes den Kindern jeweils, was sie tun sollen und erklärt es ihnen so, wie sie es verstehen konnten, auf eine kindgemäße Art. Also, es fielen Rosen vom Himmel. Die Rosenkönigin fordert auf, die Rosen in den Korb zu sammeln. Der volle Korb hob sich bis zum Himmel empor, Dann kam es zum Höhepunkt, wo für einen Augenblick die heiligste Dreifaltigkeit erschien. Dann kehrt der Korb sofort wieder zurück, leer zurück. Nun, wie können wir das aus der Sicht des göttlichen Willens im Buch des Himmels verstehen? Die Rosen kommen von der heiligsten Dreifaltigkeit und wollen durch Seelen in Gnadenzustand, wieder zur heiligsten Dreifaltigkeit zurückkehren. Wir wissen, die Mutter Gottes hat den Kindern immer wieder gesagt, sie sollen reinen Herzens sein, sie sollen oft zur heiligen Beichte gehen, sie sollen wie möglich täglich die heilige Messe besuchen, also reinen Herzens sein. Im göttlichen Willen kann man nicht mit einer Sünde leben. Auch wir sollen uns bemühen, immer im Gnadenstand zu sein. Jetzt fragen wir uns, welche Bedeutung die Rosen haben, welche die heiligste Dreifaltigkeit auf die Erde sendet. Da sie vom Himmel kommen, sind es göttliche Gnaden. Wie wir bereits sehen konnten, erhalten sie göttliches Leben. Wenn die heiligste Dreifaltigkeit diese Gnaden aus ihrem Schoß herabregnen lässt, will sie offensichtlich, dass wir Anteil haben an ihrem dreifaltigen Leben. Sie will, dass wir ihre Liebe, ich liebe dich, in den Rosen erwidern. Dies ist ein ständiges Thema im Buch des Himmels. Das kennen wir. Der göttliche Wille gießt seine Liebe durch alle Werke der Schöpfung über uns aus, damit wir diese Liebe uns zu eigen machen, um Gott mit seiner eigenen Liebe zu lieben. Dies kennen wir bereits aus der Übung der Rundgänge durch das Fiat der Schöpfung, Erlösung und Heiligung. Der Herr lehrt ja Luisa, dass es die erste Pflicht des Geschöpfes ist, die Liebe Gottes zu empfangen und zu erwidern. Und dazu braucht die heiligste Dreifaltigkeit unser Fiat. Im göttlichen Willen und mit seiner Liebe drücke auch ich jetzt mein Ich liebe dich, ich bete dich an, ich danke dir und verherrliche dich auf die Rosen. Dann hebt der dreieinige Gott sogleich den Korb zu sich empor, empfängt mein Ich liebe dich und der Korb kehrt sofort wieder zur Erde zurück. Was geschieht hier? Die heiligste Dreifaltigkeit lädt uns ein zum Liebesaustausch mit dem dreieinigen Gott. Er lädt uns ein in den Widerspiegelungen und der Ähnlichkeit unseres Schöpfers zu leben. Im Band 16 am 13. März 1924 erzählt Luisa: Ich fühlte meine arme Kleinheit im Kontakt mit der göttlichen Größe, Höhe und Unermesslichkeit, meine Armseligkeit berührt von den göttlichen Reichtümern, meine Hässlichkeit berührt von der ewigen Schönheit. So lebte ich in seinem Willen in den Widerspiegelungen Gottes. Und während ich alles von ihm empfing, fand ich alles und brachte die ganze Schöpfung in meinem Schoß zu Füßen der ewigen Majestät. Mir schien, dass ich in seinem Willen nichts anderes tat, als zum Himmel aufzusteigen und auf die Erde herabzusteigen, um wieder aufzusteigen und auf die Erde herabzusteigen, um wieder aufzusteigen und alle Generationen zu bringen, um ihn für alle zu lieben und ihn von allen wieder lieben zu lassen. Während ich dies tat, ließ ich mein Jesus von Neuem sehen und sagte zu mir: Meine Tochter, wie schön und köstlich ist es, das Geschöpf in unserem Wollen leben zu sehen. Es lebt in unseren Widerspiegelungen und während es von unseren Reflektierungen lebt, absorbiert es in sich die Ähnlichkeit mit seinem Schöpfer. So verschönert es sich, wird bereichert, wächst so sehr, dass es alle nehmen und uns alles bringen kann und von uns so viel Liebe bezieht, dass es uns für alle lieben kann. Und wir finden alles in ihr, unsere ganze Liebe, die wir in der Schöpfung hervortreten ließen, unsere Genugtuung, unsere Freude und den Austausch unserer Werke. Die Rosenkönigin führt uns als Gnadenvermittlerin und Fürsprecherin gemäß ihrem Auftrag zur heiligsten Dreifaltigkeit, um alle Gnaden aus dem Schoß der allerheiligsten Dreifaltigkeit zu empfangen, die sie aus Liebe zu uns in der Schöpfung niedergelegt hat und um sie in einem beständigen Liebesaustausch zu erwidern. Wir sehen hier unsere liebe Königin Mama, wie sie ganz in ihrer Aufgabe steht. Die Rosenkönigin gibt uns Anweisungen, sie vermittelt, sie steht für uns ein. Sie will uns zeigen, wie sie im göttlichen Willen gelebt hat. Der beständige Liebesaustausch mit dem göttlichen Willen, der in der Schöpfung regiert, ließ sie in das innerste Leben der allerheiligsten Dreifaltigkeit eintreten. Genau dahin will uns die Rosenkönigin führen, in das innergöttliche Leben. Die Vision von dem Korb, den die Kinder mit den Rosen füllen sollten, die zuvor herabgeregnet waren, symbolisieren den Liebesaustausch zwischen der Seele und dem dreifaltigen Gott, wie wir ihn aus den Schriften Luisas kennen. Nun, wir haben von der Vision von dem Korb mit den Rosen gehört und haben erkennen dürfen, dass sich in diesem Bild der Liebesaustausch symbolisiert, von dem der Herr so oft im Buch des Himmels spricht. Interessant ist, dass wir auch im Buch des Himmels von einer weiteren Begebenheit lesen, bei der es um einen Korb von Rosen geht. Im Band 13 am 1. Mai 1921 sagt Luisa: Als ich weiterhin in meinem gewöhnlichen Zustand war, befand ich mich außerhalb meiner selbst, inmitten einer Menge Volkes, und oben in der Höhe war die Königin und Mutter, die zu jenem Volk sprach und so viel weinte, dass sie einen Korb Rosen, den sie auf dem Schoß hielt, mit ihren Tränen ganz nass machte. Ich verstand nichts von dem, was sie sagte. Ich sah nur, dass das Volk einen Aufruhr machen wollte, und die himmlische Mutter bat sie weinend, sich zu beruhigen. Ja, wie viel Aufruhr haben wir heute? Dann nahm sie eine Rose heraus, und inmitten der vielen Menschen auf mich zeigend, warf sie mir zu. Ich betrachtete die Rose, und sie war von den Tränen meiner lieben Mama wie mit Perlen geziert. Und diese Tränen forderten mich auf, für den Frieden der Völker zu beten. Für den Frieden der Völker zu beten. Die Königin des göttlichen Willens nahm eine Rose aus dem Korb heraus und warf sie Luisa zu. Die Rose war von Tränen wie mit Perlen geziert, und diese Tränen forderten Luisa auf, für den Frieden der Völker zu beten. Hier in Heroldsbach beschenkten die Seermädchen die Begleiter und die umstehenden Pilger auch mit Rosen, die einen wunderbaren Duft von sich gaben. Es ist der Duft der liebenvollen Gegenwart unserer lieben Rosenkönigin. Noch etwas sehr Schönes und Bemerkenswertes kommt hinzu. Die Rosenkönigin stellt sich hier in Heroldsbach auch als die Friedenskönigin vor. Am 10. Juni 1951 wünschte sie als Königin des Friedens in Heroldsbach verehrt zu werden. Und im Buch des Himmels lesen wir, die Rose war von den Tränen wie mit Perlen geziert, und diese Tränen forderten Luisa auf, für den Frieden der Völker zu beten. Also wir erkennen hier immer wieder diese Zusammenhänge. Aus der Begebenheit, die Luisa mit dem Rosenkorb erlebt, können wir sehen, dass die Rosen mit den Tränen der Mutter Gottes bedeckt waren. Die Tränen sind ein beredtes Bild und zeugen von den Leiden der Mutter Gottes. Denn unsere liebe Mama sieht die Ursache all unseres Elends. Im Buch der Jungfrau Maria lehrt sie uns, dass der ungeordnete Eigenwille die Quelle aller Übel und aller Sünde ist, welche die Seele keinen Frieden lässt. Die Rosenkönigin ist deshalb Friedenskönigin, da sie die Quelle des göttlichen Willens in sich besitzt, welche der göttliche Wille selbst ist. Der göttliche Wille ist nicht nur die Quelle der Liebe aller Tugenden, sondern auch des göttlichen Willens. Also die Rosenkönigin ist deshalb Friedenskönigin, da sie die Quelle des göttlichen Friedens in sich besitzt, welche der göttliche Wille selbst ist. Durch ihre Tränen tritt die Mutter Gottes vor dem Thron des himmlischen Vaters für ihre Kinder ein, um ihnen die Gnaden und das Geschenk des Friedens zu erlangen. Das ist unsere Mama. Auch hier sehen wir, dass die Tränen, die Leiden der Liebe uns die Gabe des göttlichen Willens erlangen, ohne die es keinen Frieden in der Seele und unter den Menschen geben kann. Wenn sie Luisa, eine Rose, mit ihren mütterlichen Tränen benetzt ist und zuwirft, ist dies ein Zeichen der gnadenhaften Auserwählung, ihrer Mutter in dieser Mission nachzufolgen. Aus Liebe an den Leiden der Mutter Gottes teilzunehmen. Und darin sehe ich noch eine weitere Bedeutung. Die Rose, die mit den mütterlichen Tränen benetzt ist, steht für das Fiat der Erlösung, während Luisa für das Fiat der Heiligung steht. So will die Friedenskönigin und die Königin vom göttlichen Willen, wenn sie die mit ihren Tränen benetzte Rose Luisa zuwirft, uns durch die Wiedergutmachung, die wir im göttlichen Willen tun sollen, vom Fiat der Erlösung zum Fiat der Heiligung führen. Vom Fiat der Erlösung zum Fiat der Heiligung führen. So sollen wir uns ihre Akte und Leiden zu eigen machen, um auf diese Weise mit ihren Akten vereint, die in der Rose von ihren Tränen benetzt symbolisiert sind, das Reich des göttlichen Willens zu bilden. Wir sehen also, wie die Rosenkönigin, die auch Friedenskönigin ist, uns als Königin des göttlichen Willens beisteht. Sie ist uns ganz nahe. Bei ihrer letzten Erscheinung hier in Heroldsbach am 31. Oktober 1952 versprach die Rosenkönigin: Ich bin immer hier, auch wenn ihr mich nicht mehr seht. Ja, sie will immer bei uns sein. Sie will sich mitteilen, sie will sich ganz verschenken mit allen Gütern des göttlichen Willens, welche sie selber im Besitz hat. Wenn wir die besonderen mystischen Ereignisse als Botschaften des Himmels verstehen wollen, brauchen wir dafür einen Schlüssel, den wir im Buch des Himmels und in den Botschaften der Mutter Gottes an Luisa finden. Ich kann einfach staunen, wenn wir diese Ereignisse im Zusammenhang mit der Gabe des göttlichen Willens sehen, erkennen wir einen wunderbaren Sinn in dem Wirken der Mutter Gottes hier in Heroldsbach. Als Königin vom göttlichen Willen besitzt die Rosenkönigin alle Güter, Reichtümer und Tugenden, die aus dem göttlichen Willen hervorgehen. Die Rosenkönigin führt uns zu Jesus, und als Königin des göttlichen Willens in sein innergöttliches Leben, denn ihre Seele besitzt den göttlichen Willen als Quelle des göttlichen Lebens. So, und jetzt können wir uns die bedeutungsvolle Verbindung zwischen dem Titel der Rosenkönigin und dem Titel der Königin des göttlichen Willens genauer anschauen. Mir scheint, darin liegt ein tief verborgenes Geheimnis. Ich komme nochmals auf die Vision zurück, Luisas zurück, die ich vorher erwähnt habe. Die Königin des göttlichen Willens nahm eine Rose aus dem Korb heraus und warf sie Luisa zu. Die Rose war von den Tränen wie mit Perlen geziert, und diese Tränen forderten Luisa auf, für den Frieden der Völker zu beten. Zunächst gehe ich auf die Beziehung ein zwischen dem Titel der Königin des göttlichen Willens und dem Symbol der Rose. Eben in der lauritanischen Litanei rufen wir die Mutter Gottes unter dem Titel der mystischen Rose an. Die Mutter Gottes selbst wird hier als eine geheimnisvolle Rose betrachtet, die aus dem Schoß der allerheiligsten Dreifaltigkeit selbst hervorgeht. Die Königin des göttlichen Willens besitzt den göttlichen Willen, wie wir aus Luisa Schriften wissen, als Quelle aller Gnaden in sich selbst, nicht von ihrer Natur her, sondern aus Gnade. Aus dieser Quelle entspringen alle Gnaden, die Gott uns schenken will. Als Mittlerin aller Gnaden empfängt sie aus dem göttlichen Willen alle Gnaden, um sie ihren Kindern zu schenken. Die Gnaden werden durch die Rosen symbolisiert. Sie ist deshalb die Rosenkönigin, weil sie den göttlichen Wille als Quelle aller Gnaden in sich trägt. Dieser Titel ist kein Symbol, sondern eine Wirklichkeit. Da die heiligste Dreifaltigkeit die Quelle des göttlichen Willens ist und Maria in dieser Quelle lebt, kann sie aus dieser Quelle nach Belieben schöpfen. Der göttliche Wille der Dreifaltigkeit hat sich in der Mutter Gottes bilokiert. Der Korb symbolisiert diese Quelle, den göttlichen Willen, der gleichzeitig in der Dreifaltigkeit und der Mutter Gottes ist. Nun kommen wir auf den Punkt. Unsere Überlegungen erlauben uns jetzt, den Titel der Mutter Gottes in Luisa Schriften mit dem Titel der Mutter Gottes von Heroldsbach in ihrer inneren Beziehung miteinander zu verbinden. Es scheint uns nicht vermessen zu sein, wenn wir die Mutter Gottes als Rosenkönigin vom göttlichen Willen ansehen. Die Rosenkönigin vom göttlichen Willen. Betrachten wir die Vision weiter. Die Königin des göttlichen Willens nahm eine Rose aus dem Korb heraus und warf sie Luisa zu. Diese waren mit den Tränen der Mutter Gottes benetzt. Das Bild hat meines Erachtens eine sehr tiefe Bedeutung, die sich uns auf der symbolischen Ebene erschließt. Der Korb symbolisiert, wie wir bereits sehen konnten, den Schoß der allerheiligsten Dreifaltigkeit, da aus ihr alle Gnaden und der göttliche Wille selbst hervorgehen. Die Tränen symbolisieren die Akte und Leiden der Mutter Gottes. Denken wir an die vielen weinenden Statuen und Bilder, durch welche die Mutter Gottes ihre Leiden ausdrückt und sie uns bewegen sollen, uns mit ihrem Gebet zu vereinen. Luisa steht für das Fiat der Heiligung. Schauen wir genau hin, was hier in der Vision geschieht. Ich interpretiere diese Vision Luisa so. Die Königin des göttlichen Willens, beziehungsweise die Rosenkönigin vom göttlichen Willen, nimmt aus dem Korb, den wir als Schoß der heiligsten Dreifaltigkeit sehen, eine Rose und wirft sie Luisa zu, die für das Fiat der Heiligung steht. Die Rose, die mit Tränen der Mutter Gottes bedeckt ist, symbolisieren ihre Akte und Leiden, die auf die Gefolgschaft der Akte ihrer Kinder warten, damit das Reich des göttlichen Willens von den Kindern des höchsten Fiats gebildet werden. Das heißt, Luisa und die Kinder des göttlichen Willens sollen sich mit den Tränen der Mutter Gottes, die ihre Akte und Leiden symbolisieren, vereinen und sie sich zu eigen machen, um sie dem himmlischen Vater darzubringen, um Gnaden des Friedens zu erlangen. Diese Stelle, wo die Mutter Gottes Luisa die Rose aus dem Korb reicht, sehe ich in einem ganz deutlichen Zusammenhang mit dem, was ich hier in Heroldsbach, wie schon erwähnt habe, ereignet hat. Wir sehen, die Visionen der Kinder von Heroldsbach haben alle einen prophetischen Charakter. Das heißt, Neuevangelisation erhält hier eine neue Bedeutung. Es ist etwas Neues, das hier angekündigt wird. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit.